Hüben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal.
Liebe Claudia.
Hallo liebe Franziska und liebe Zuhörerinnen.
Zuhörer und Zuhörerinnen.
Genau.
Die Zuhörer sollen ja auch nicht zu kurz kommen, sind ja wahrscheinlich auch ein paar dabei. Mhm. Du wolltest uns ja beim letzten Mal eine Geschichte vorlesen, beziehungsweise es kam die Idee auf. Du hattest dich erinnert an eine Geschichte, die hatte was mit dem Herzen zu tun. Wie hieß die noch? Irgendwas mit dem schönen Herzen?
Die Geschichte heißt Das schönste Herz.
Und die liest uns jetzt mal vor.
Rausgesucht und jetzt fange ich mal an. Ich lese sie vor. Die ist, mal gucken, wie wir dann mit dem Herzen weiterreden. Mhm. Wie hieß das bei Exupéry? Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Richtig.
Also, das schönste Herz heißt die Geschichte. Eines Tages stellte sich ein junger Mann in die Mitte des Ortes und verkündete, er habe das schönste Herz im ganzen Tal. Eine große Menge versammelte sich um ihn und alle bewunderten sein Herz, denn es sah vollkommen aus. Nicht eine Schramme war daran, nicht die kleinste Delle. Ja, alle stimmten zu, dass das wirklich das schönste Herz sei, das sie jemals gesehen hatten. Der junge Mann war sehr stolz und prahlte noch lauter mit seinem schönen Herzen. Plötzlich trat ein alter Mann aus der Menge heraus und sagte, »Ach was, dein Herz ist lange nicht so schön wie meines.« Die Menge und der junge Mann blickten auf das Herz des Alten. Es schlug stark, doch es war voller Narben. Stücke waren herausgebrochen und andere eingesetzt, aber sie passten nicht genau und so gab es einige raue Kanten. Tatsächlich waren da sogar mehrere tiefe Löcher, wo ganze Teile fehlten. Die Leute starrten darauf. Wie kann er sagen, dachten sie, sein Herz sei schöner? Der junge Mann schaute auf das Herz des Alten, sah seinen Zustand und lachte. Du machst wohl Witze, sagte er. Vergleich dein Herz mit meinem. Meines ist vollkommen und deines ist voller Narben und Löcher. Ja, sagte der alte Mann, dein Herz sieht vollkommen aus, aber ich würde doch niemals mit dir tauschen. Weißt du, jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich nahm ein Stück von meinem Herzen und gab es ihm, und oft gab er mir dafür ein Stück von seinem eigenen Herzen, das den leeren Platz in meinem ausfüllte. Aber weil die Stücke nicht genau gleich sind, habe ich ein paar Unebenheiten, die ich in Ehren halte, weil sie mich an die Liebe erinnern, die wir geteilt haben. Manchmal, fuhr er fort, habe ich ein Stück meines Herzens weggegeben und der andere Mensch gab mir kein Stück von seinem zurück. Das sind die Lücken. Liebe zu geben ist immer ein Risiko. Diese Lücken schmerzen, doch sie bleiben offen und erinnern mich an die Liebe, die ich auch für diese Menschen habe, und ich hoffe, dass sie mir eines Tages etwas zurückgeben und den leeren Platz füllen, der darauf wartet. Siehst du jetzt, fragte der Alte, worin die Schönheit meines Herzens besteht? Der junge Mann stand schweigend und Tränen liefen über seine Wangen. Er ging zu dem alten Mann und dann griff er nach seinem perfekt schönen jungen Herzen und riss ein Teil heraus. Mit zitternden Händen bot er es dem Alten an. Der alte Mann nahm es an und setzte es in sein Herz und dann nahm er ein Stück seines alten, narbigen Herzens und setzte es in die Wunde im Herzen des jungen Mannes. Es passte, aber nicht ganz genau und so blieben einige raue Kanten. Der junge Mann schaute auf sein Herz, das nicht mehr vollkommen war, aber doch schöner als je zuvor, weil Liebe aus dem Herzen des alten Mannes hineingeflossen war. Die Geschichte ist geschrieben von Fairy, das ist so ein Pseudonym, mehr habe ich darüber nicht finden können.
Aber schön. Also da muss ich ja wirklich sagen, das berührt mich irgendwie und es hat mich natürlich sofort an diese japanische Kintsugi-Methode erinnert. Und ich meine auch, dass wir in der letzten Woche im Zusammenhang damit zu dieser Geschichte gekommen sind oder du dich an diese Geschichte erinnert hast. Denn worüber wir hier gesprochen haben, also nochmal ganz kurz zu dieser Kintsugi-Methode, das ist ja so, dass man da das Geschirr mit Goldfäden sozusagen zusammenflickt. Das heißt, dass man aus den Beschädigungen eigentlich etwas Neues, etwas noch Schöneres macht.
Ein Schmuckstück.
Als es zuvor war. Also dass es eben genau wie diese Geschichte jetzt erzählt, dann nicht mehr eine vollkommene Tasse ist, also ein vollkommenes Herz, sondern dass es durch die Wunde eben dann vergoldet und um einiges erfahrener, weiser und damit eben schöner geworden ist. Und ich kann mich erinnern, dass wir letztes Mal über Hülsenfrüchte ja gesprochen haben, dass ich ja fast zusammengebrochen bin, als du sagtest, dass man so eine Kintsugi-Tasse mit Unterteller auch fertig so bestellen kann.
Nee, du kannst ein Set bestellen, um das selber zusammenzukleben.
Ach so, ach auch noch das. Also dass man noch nicht mal, weil ich würde ja jetzt sagen, ja so eine fertige Kintsugi-Tasse, das ist ja bestimmt noch ganz hübsch. Das finde ich auch schon komisch, wenn es da nicht die eigene ist. Aber noch viel schlimmer ist ja, dass ich dann so tue, als wäre da was. Das ist ja fast so ein bisschen, wie wenn wir jetzt so Mundgeburten miteinander teilen.
Ja, ich bin ja einmal in einem Einkaufszentrum in Ingolstadt gewesen, mehrstöckig. Und unten, weiß nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben, unten war auf jeden Fall alles nur zum Fressen. Und auf den ganzen Stockwerken gab es nur einen einzigen Laden, in dem du nicht nur was konsumieren konntest, sondern irgendwas selber machen musstest. Das war der Zeitschriftenladen. Weil die Sachen musstest du schon selber lesen. Das hat dir niemand vorgelesen. Das ist Konsum. Hm. Und Kintsugi-Sets. Das kommt mir vor, als ob du so ein kleines Stoffstück holst und dann kriegst du ein fertiges Set, da sind Nadeln bei und da ist Garn bei, ganz genau passend. Und dann kannst du ein Stickbild dabei rauskommen. Das ist das mit den Sets.
Tja, wir leben so ein bisschen in einer Konsumnarkose.
Genau. Das ist irgendwie so eine Blase. Das ist. Wie spannend, ne? Wie spannend. Ich finde es so ausgesprochen spannend, wie sich da gleich eigentlich die Wirtschaft draufsetzt und sagt, da habe ich eine neue Geschäftsidee. Und das ist natürlich eine Sache, ich gehe jetzt nochmal zurück zu Exupéry. Man sieht nur mit dem Herz gut. Und ich bin ja an dem Punkt, ich nenne das ja die Krankheiten aus der Trauer geboren. Ich halte heute die Krankheiten, die in der Trauersituation entstehen, für vollkommen normal, ohne dass es gleich pathologisch ist. Also wir wissen ja, dass mittlerweile hat die Wissenschaft auch, die Medizin rausgefunden, dass sich im ersten Halbjahr nach einem Trauerfall der Herzschlag ändert. Und ich habe in meiner Trauerzeit, ich habe so Herzrhythmusstörungen entwickelt, wie nichts Gutes. Das halte ich für vollkommen normal, dass das stolpert. Und irgendwann, ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, vielleicht ein paar Jahre, dass ich gedacht habe, ich war nicht mit dem Herzen im Leben dabei. Das war der Schlüssel, für mich jedenfalls.
Tja, aber mit dem Herzen dabei zu sein, das sagt sich so leicht.
Ne? Ja, genau.
Ich erlebe ja auch immer wieder, wie Menschen in so einer Trauersituation, wenn zum Beispiel mehrere Geschwister da sind und die haben ihren Vater oder ihre Mutter verloren gerade und haben aber ganz, ganz schwierige Verhältnisse untereinander.
Ja.
Also was dann eigentlich Interessantes entsteht. Ne? Die sind schon in ihrem Herzen ja betroffen aufgrund dieses Überganges ihres Vaters oder ihrer Mutter. Für einen Moment sind sie sich sogar vielleicht so ein klein bisschen nah, wenn wir dann zum Beispiel um den offenen Sarg, um den Verstorbenen herumstehen und nochmal uns alle bei den Händen halten und dem einen Segen mitgeben und dass man noch Dinge vielleicht aussprechen kann und gemeinsam singen und solche Dinge, dann entsteht ja doch auch ein bisschen eine Verbundenheit, manchmal sogar eine Nähe. Aber im Verlaufe des weiteren Miteinander-Organisierens entwickeln sich wieder ganz schwierige Verhältnisse. Und da dann im Herzen zu bleiben, also diese ganzen total ungelösten Beziehungen, die sie miteinander von Kindheitstagen an, meistens ist es ja wirklich etwas, was in der Kindheit schon gesät ist, also dass das so schwierige Verhältnisse sind, die sich eigentlich, wenn überhaupt, nur entwirren lassen, wenn jeder wirklich seine eigene Schattenarbeit macht.
Ja, und gleichzeitig ist es so, dass Todesfälle und Abschiede, das sind Stressmomente. Also auch wenn ich das Wort Stress, das ist ja ein bisschen überramponiert, benutzt. Aber das sind Situationen, die im Grunde genommen herausfordernde Situationen für die ganzen Familiensysteme sind oder die ganzen Gemeinschaftssysteme. Da waren wir auch schon mal, dann kommt alles unter dem Teppich rausgekrochen. Mhm. Und dann ist eben halt das mit der Gemeinschaft, mit den unterschiedlichen Bedürfnissen ganz schwer unter einen Hut zu kriegen.
Und was du jetzt als Stress bezeichnest, das würde ich vielleicht auch als Überforderung bezeichnen, klar, dass man da ja auch in einer Überforderung steht, weil man vielleicht emotional eigentlich gar nicht richtig zurechtkommt mit der Situation und gleichzeitig dann eben, wie du auch richtig sagst, ganz unterschiedliche Bedürfnisse hat und sich sofort miteinander wieder vergleicht. Und in einer Situation der Überforderung kommt man immer an das zuerst Gelernte zurück. Also sprich, man wird immer wieder in sein Kind sozusagen geworfen in einer Situation der Überforderung. Also dass man alles das, was man sich vielleicht schon erarbeitet hat inzwischen, aber irgendwie in dem Moment nicht so richtig sofort anwenden kann. Sondern man versteht es oft selber auch gar nicht so richtig in dem Moment, weil man ja drinnen hängt. Wie das jetzt sein kann, dass ich mich jetzt ganz anders verhalte, als ich mich vielleicht noch letzte Woche verhalten habe in einer völlig anderen Situation. Und das dann auch noch miteinander, das heißt, das geht dann vielleicht den anderen auch noch so und du, da entsteht oft richtig, richtig, richtig schlechte Stimmung. Und dann fängt man an und macht sich vielleicht auch noch gegenseitig Vorwürfe, weil das, worum man eigentlich trauert, hat nicht richtig Platz und oh.
Ja, ne?
Ganz schwierig, ganz
das sind,
schwierig.
Das sind richtige Knoten und da in Ruhe durchzukommen. Ich habe immer den Eindruck, das ist auch so was Stetiges, was ich sage, wenn immer große Anforderungen da sind, solche Herausforderungen, dass ich immer sage, das allererste, was wir machen müssen oder machen sollten, ist ganz langsam sein.
Genau.
Ganz, ganz langsam sein. Und das, also ehrlich gesagt, ich kriege das ja selber auch nicht hin. Also wenn bei mir Technik nicht funktioniert und ich aufgeregt werde, dann ist, wenn dann jemand zu mir sagt, jetzt mach mal ganz langsam, ich glaube, den könnte ich fast demjenigen an die Gurgel gehen.
Ja, und das ist deswegen so wahr, was du sagst mit der Langsamkeit, weil nämlich unsere Seele in dem Moment, wo wir einen Schreck kriegen, egal aus welchen Gründen, dann zieht sie sich zurück. Das ist ja dieses, ne, wenn ich das mache, dann atme ich ein und mache und halt eigentlich den Atem an und alles in mir stockt. Und wenn ich aber ganz langsam mache und auch mir die Zeit lasse, wieder zu atmen, und der Atem ist ja das Fortbewegungsmittel für die Seele, dann kann die Seele sich wieder in den Körper, in den Leib einlassen und dann habe ich wieder Zugriff auf geistige Möglichkeiten, dass ich wieder denken kann. Ich kann nämlich gar nicht gut denken, wenn ich nicht gut fühlen kann. Das ist ein ganz interessanter Zusammenhang.
Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, wenn wir aufgeregt sind, ne, dann können wir, dann atmen wir nur noch im Brustkorb und kommen nicht mehr richtig weiter runter. Dann wissen wir gar nicht, dann weiß ich gar nicht mehr, dass ich Füße habe.
Genau, das ganze zentrale Nervensystem gerät dann vollkommen aus den Fugen. Und dann ist im Nu eine derartige Dysfunktion in meinem ganzen Sein eingezogen, dass ich selber mich gar nicht mehr wiedererkennen kann.
Und dafür ist dieses Ein- und Ausatmen, wenn das so halbwegs ruhig ist, deswegen sind ja atemtherapeutische Maßnahmen wunderbar, weil das ist eine Balance.
Ich habe gerade was ganz Tolles entdeckt in dem Zusammenhang, fällt mir ein. Es gibt ja diese Fußreflexzonen und da gibt es unter dem Fußballen, also das kann man mal googeln, irgendwo ist der Punkt für, jetzt komme ich gerade nicht drauf, auf der Brust, so ein ganz zentraler Punkt. Also wenn man den mit den Daumen, da kann man sich so ein bisschen breitbeinig hinhocken, hinsetzen und diesen Punkt dann drücken. Und dann merkt man, wie sich eigentlich alles entspannt. Also wie sich wirklich die Dinge wieder beruhigen in einem.
Schön, ne?
Das fällt mir im Verlauf des Gesprächs gleich noch ein, dieser Punkt.
Eigentlich ist das doch was ganz Schönes, dass manchmal für solche großen Herausforderungen Entspannung ein Zauberwort ist. Und möglicherweise kommen wir dann tatsächlich dazu, dass wir tatsächlich sagen, worum geht's denn hier eigentlich? Wir waren letztes Mal schon bei den Essenzen dabei, dass wir die Frage stellen können, worum geht's hier eigentlich, dass wir wieder den Boden unter die Füße kriegen.
Ja.
Ne?
Zu sich kommen, ne? Das, über das Bei-sich-Sein haben wir ja schon ganz viel gesprochen. Und
ja,
das ist einfach in welcher Form auch immer, ob wir uns aufgrund des Anblicks, zum Beispiel eben, wenn man einen verstorbenen Menschen sieht, dass man sich daraufhin so schockiert.
Kann sein.
Das kann passieren oder überhaupt, ne? Der Tod ist ja nun auch mal etwas, an dieser Schwelle reagieren ganz viele Menschen auf vollkommen unvorhergesehene Weise.
Ja, ja.
Auffallend, sagen wir mal. Ja, man kann das nicht ohne weiteres verkraften. Oder ob es jetzt aufgrund eines einfach schlecht geschlafens und man hat sich irgendwie im Termin geirrt oder welche Situation auch immer da ist, dass man da wirklich in Zustände gerät, wo man plötzlich neben sich steht. Neben sich steht, hinter sich herrennt, über sich schwebt oder wie auch immer dann die Disharmonie, wohin sie auch immer ausschlägt. Aber dann ist es eben toll, wenn man, so wie wir ja jetzt ein paar Möglichkeiten aufgezählt haben, Methoden hat.
Der Schreck, der kann ja manchmal ganz schnell passieren. Ich war neulich an irgendeinem Bahnhof und dann kam eine Durchsage und dann kam auf dem anderen Gleis vor ein Zug ein und das quietschte alles und so. Und habe ich gedacht, oh Mann, sowas muss man aber auch erstmal aushalten können.
Mhm.
Ne? Wie schön wäre jetzt ein Garten, wo nur ein bisschen Vogelgezwitscher ist und nicht dieses Schreckhafte. Insofern.
Ja.
Haben wir doch hoffentlich eine ganz ruhige, schöne, standhafte Woche vor uns, wo wir alle in einer zauberhaften, traumhaften Balance uns befinden, oder?
Ja, das kann man immer wieder hoffen, ne? Beziehungsweise sich immer wieder drum bemühen, sich selbst in eine gute Lage zu versetzen, in einen guten Stand. Ja, bis dahin dann.
Bis dann.
Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Bis nächsten Sonntag.